SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Noch mehr Rätsel in der deutsch-schweizerischen Spionageaffäre. Der mutmaßliche Schweizer Spion war der Bundesanwaltschaft bekannt. Gegen ihn läuft bereits ein anderes Verfahren. Auch nach 90 sollen wir möglichst lange selbstständig und daheim bleiben können. Ein Luzerner Pilotprojekt will's ermöglichen. 1. Mai in Paris. Marine Le Pen sammelt Stimmen bei den Linken. Wir fragen, geht diese Rechnung auf? 1. Mai in der Schweiz vor 50 Jahren.
Wirtschaft, die muss sich um einen Menschen drehen. Er muss im Mittelpunkt bleiben, auch wenn er vielleicht Baudein ist. Viel leichter kann ersetzt werden, wie der teure Automat.
Sagt Willy Richard, damals noch Regierungsrat. Und heute? Die 1. Mai-Rede der anderen Art hält Jacqueline Badran in Thun. Sie ist SP-Nationalrätin und Unternehmerin und bei uns im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Kevin Kahanes. Er hat die Nachrichten.
In den USA haben sich Republikaner und Demokraten nach wochenlangen Verhandlungen offenbar auf ein Ausgabenpaket für den Rest der Budgetperiode geeinigt. Es soll Staatsausgaben in der Höhe von fast $1 Billion bis zum Herbst regeln. Damit sei eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung vorerst abgewendet worden, berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf ranghohe Vertreter beider Parteien. Nun müssen auch die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und des Senats das Ausgabengesetz genehmigen. Die Abstimmung soll noch diese Woche stattfinden. US-Präsident Donald Trump hat zwei umstrittene Politiker zu sich ins Weiße Haus eingeladen. Den thailändischen Herrscher Prayut Chan-o-cha und den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte. Zu beiden hatten die USA unter Trumps Vorgänger Barack Obama ein angespanntes Verhältnis. Prayut Chan-o-cha ist in Thailand seit einem Putsch vor 3 Jahren mit einer Militärjunta an der Macht. Er wird für seine autokratische Herrschaft international kritisiert. Und Rodrigo Duterte geht auf den Philippinen mit harter Hand gegen Drogenkriminelle vor. Dabei wurden tausende Menschen getötet. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, zeigt sich alarmiert über die jüngsten Massenentlassungen von Staatsangestellten und Festnahmen in der Türkei. Der Kampf gegen den Terror dürfe nicht auf Kosten der Menschenrechte gehen, sagte al-Hussein in Genf. Er sei sehr besorgt über den anhaltenden Ausnahmezustand. Am Wochenende wurden in der Türkei weitere 3.900 Staatsangestellte entlassen, darunter Juristen, Armeeangehörige und Wissenschaftler. Die Behörden werfen ihnen Verbindungen zu terroristischen Organisationen und Strukturen vor. Im März sind die Umsätze im Detailhandel im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,8% gestiegen. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Am deutlichsten war der Anstieg, wenn man die Lebensmittel ausnimmt. Er lag bei 2,3%. Der Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren legte um 1% zu. Im schwedischen Järfälla, nördlich von Stockholm, hat in der Nacht eine große Moschee gebrannt. Es sei niemand verletzt worden, meldet die örtliche Polizei. Sie vermutet aber, dass die Moschee angezündet wurde. Es handle sich um die größte schiitische Moschee des Landes, berichtet das schwedische Fernsehen SVT. In der Bibliothek der Moschee hätten sich 3000 Bücher befunden. Nach Angaben der Moschee ist beim Brand mindestens ein Drittel des Gebäudes zerstört worden. Auf einem Flug zwischen Moskau und Bangkok sind wegen heftiger Turbulenzen mindestens 25 Passagiere schwer verletzt worden. Das Flugzeug der staatlichen russischen Gesellschaft Aeroflot sei plötzlich abgesackt, ohne dass die 300 Passagiere rechtzeitig hätten gewarnt werden können, teilte Aeroflot mit. Einige Fluggäste seien aus ihren Sitzen geschleudert worden. Sie hätten Knochenbrüche oder Gehirnerschütterungen erlitten. Ein Passagier müsse aufgrund seiner schweren Verletzungen operiert werden. Das Wetter. Heute regnet es zeitweise und ab 800 bis 1300 Metern schneit es. In Juranähe gibt es am Nachmittag nur noch lokale Schauer und einige Aufhellungen. Es ist kühl bei etwa 8 Grad. Morgen Vormittag dominiert die Sonne. Am Nachmittag und Abend kommen aus Westen einige Regenschauer auf. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
Der 1. Mai in Paris, das ist nicht nur der Tag der Arbeit und der Arbeiter, sondern auch die letzte große Wahlkampfmöglichkeit der Präsidentschaftskandidaten. Beide, Le Pen und Macron, treten denn auch in Paris auf. Bei Marine Le Pens Kundgebung feuert ihr neuer politischer Partner, Nicolas Dupont-Aignan, die Menge an.
Allons-nous vraiment continuer 5 ans de plus avec ceux qui depuis avec ceux qui depuis 20 ans ont enchaîné notre pays, ont abîmé notre société et ont tant fait souffrir les Français.
Kämpferische Töne, die fast vergessen lassen, dass Marine Le Pen eine Spitzkehre vollzogen hat am Wochenende. Um mit dem eben gehörten nationalkonservativen Nicolas Dupont-Aignan ein Bündnis einzugehen, hat sie zwei zentrale Wahlversprechen fallen lassen. Erstens, kein Austritt aus der Eurozone. Und zweitens, die Abstimmung über den Frexit, einen möglichen Ausstieg Frankreichs aus der EU, erst zu einem späteren Zeitpunkt. Charles Lieber in Paris. Wie rechtfertigt Marine Le Pen ihre Kehrtwende?
Ja, wir müssen zuerst einmal festhalten, dass es wirklich eine bemerkenswerte Kehrtwende ist, auch wenn die Parteikader des Front National heute natürlich das Gegenteil behaupten. Sie sprechen ja davon, dass das Ziel bestehen bleibe, die Eurozone zu verlassen und auch eine eigene französische Währung einzuführen. Marine Le Pen rudert in dieser Frage erheblich zurück, um die Allianz mit Dupont-Aignan überhaupt zu ermöglichen. Knapp 1 Million Stimmen dieses Kandidaten will sie sich so sichern. Der Preis ist hoch, aber Marine Le Pen ist bereit, diesen zu zahlen.
Die Rückkehr zu einer eigenen Währung war ein zentrales Wahlversprechen von Marine Le Pen für ihre Europa- und ihre Wirtschaftspolitik. Das gibt sie jetzt wohl wahrscheinlich auf, weil es viele Wähler ängstigte. Wird diese Rechnung aufgehen?
Die Rechnung kann aufgehen, zumindest teilweise würde ich sagen. Wähler im rechten Lager der Républicains von François Fillon beurteilen die Rückkehr zum französischen Franc als zu gefährlich. Und das war der entscheidende Punkt, Marine Le Pen die Stimme zu verweigern, bisher. Und nun können einige davon etwas beruhigt sein. Nicolas Dupont-Aignan als Premierminister von Marine Le Pen wäre gewissermaßen der Garant für diese neue, gemäßigtere Linie. Und das ist auch das Kalkül von Marine Le Pen. Es ist also eine klare Konzession an diese Wähler im rechten Lager der Rechten. Und gemäß Umfragen sind es immerhin knapp ein Drittel der Wähler von François Fillon, die nun zu Marine Le Pen umschwenken könnten.
Kritiker des Front National sagten im Vorfeld, Marine Le Pen sei mit gewissen Forderungen links, wenn wir nur an die 60-Stunden-Woche denken. Rufen die Gewerkschaften darum nicht zu einem Protest gegen Le Pen auf?
Teilweise schon. Die Gewerkschaftsführer spüren bei ihrer Basis diese neue Realität, nämlich dass viele ihrer Mitglieder für den Front National stimmen oder stimmten. Und darum können die Gewerkschaften nicht mehr gleich geschlossen wie in früheren Jahren gegen den Front National antreten. Gleichzeitig haben viele Gewerkschaften natürlich auch große Vorbehalte gegenüber dem liberalen Wirtschaftsprogramm von Emmanuel Macron. Macron will zwar die Sozialpartnerschaft stärken, aber eben auf Ebene der Branchen und Unternehmen. Und das ist gleichbedeutend mit einer Einschränkung der Macht der großen nationalen Gewerkschaftsverbände. Und beide Tatsachen zusammen erklären die Zurückhaltung der Gewerkschaften heute am 1. Mai klar gegen den Front National Stellung zu beziehen.
Zum Schluss noch ganz kurz zu Emmanuel Macron, der am Nachmittag auftreten wird. Er bemüht sich als Kandidat von rechts und links, sich zu positionieren. Doch er macht Fehler, zum Beispiel in Amiens. Wird ihn das viele Stimmen kosten oder eben entscheidend viele Stimmen?
Schwierig zu sagen. Macron versucht einfach seiner bisherigen Linie treu zu bleiben und das kostet ihm Stimmen unbestritten. Er will einfach keine Wahlversprechen machen, um als wahrscheinlicher Sieger der nach der Stichwahl eben nicht der Gefangene solcher Versprechen zu werden. Er will also nicht der gleiche Fehler machen wie François Hollande vor 5 Jahren, der kurz vor der Wahl stark nach links schielte, um Stimmen zu gewinnen. Macron kann sich das noch leisten, aber er geht damit schon ein nicht unerhebliches Risiko ein.
Danke, Charles Lieber in Paris. Sie bleiben für uns dran. Am Mittwoch steht ja dann noch das große Fernsehduell auf dem Programm. Und so geht es im Rendezvous weiter. Wenn der mutmaßliche Spion selbst verdächtig ist, neue Spuren in der schweizerisch-deutschen Spionageaffäre. Wenn der Staatsvater Trostpflästerchen verteilt, Venezuelas Präsident wird die demonstrierende Bevölkerung so kaum besänftigen, sagt unser Korrespondent. wenn in der christlichen Schweiz die Frage gestellt wird, was feiern wir eigentlich an Ostern?
Ja, das am August.
Es geht um Jesus.
Erstaunliches und Bleibendes in den Worten des Monats. Und Worte des Monats könnte auch der heutige Tag liefern. 1. Mai, Tag der Arbeit, vor 50 Jahren und heute. Die Geschichte klingt brisant. Ein Schweizer soll in Deutschland für unseren Nachrichtendienst spioniert haben, wie deutsche Steuerfahnder an CDs mit Steuerdaten herankommen. Jetzt zeigt sich, der Schweizer, den die deutsche Bundesanwaltschaft am Freitag in Frankfurt am Main verhaftet hat, ist eine schillernde Figur. Gegen ihn läuft bereits ein anderes Verfahren der schweizerischen Bundesanwaltschaft. Und den Aufsehern des Parlaments über den Nachrichtendienst ist der Mann auch bekannt. Sie verlangen jetzt Klartext von Nachrichtendienstchef Markus Seiler. Aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt.
Die Geschichte hört sich an wie aus einem Spionageroman. Der 54-jährige Schweizer Daniel M., so behauptet es die deutsche Bundesanwaltschaft, soll seit Anfang 2012 für den Geheimdienst einer fremden Macht tätig gewesen sein. M.'s Anwalt in Deutschland hat gestern gegenüber dem Sonntagsblick enthüllt, wer mit fremder Macht gemeint ist: die Schweiz. Nun bestätigt der Schweizer Anwalt von Daniel M., Valentin Landmann, gegenüber Radio SF.
Daniel M. wird beschuldigt, für den schweizerischen Nachrichtendienst deutsche Steuerfahnder ermittelt zu haben, die illegal in der Schweiz tätig waren.
Und zwar im Zusammenhang mit der Affäre um CDs mit Schweizer Bankdaten, die an deutsche Steuerbehörden verkauft worden sein sollen. Sein Mandant sei als Sicherheitsberater vor allem im Finanzbereich tätig, erklärt Landmann. Ob der deutsche Vorwurf zutrifft und der schweizerische Nachrichtendienst tatsächlich zu M.'s Auftraggebern gehört, will sein Anwalt nicht sagen, nur so viel.
Daniel M. hat solche Ermittlungen mit Sicherheit nicht aus Hobbygründen getätigt.
Die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments, die den Nachrichtendienst des Bundes beaufsichtigt, verfügt bislang über keine konkreten Informationen, wie ihr Präsident SVP-Ständerat Alex Kuprecht erklärt. Sollte Daniel M. aber tatsächlich einen Auftrag des Nachrichtendienstes gehabt haben, dann würden sich für die Delegation Fragen stellen. Denn Aktivitäten des Nachrichtendienstes zum Schutz des Finanzplatzes Schweiz haben erst mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz eine rechtliche Grundlage, das noch gar nicht in Kraft ist.
Dann wäre das unseres Erachtens wahrscheinlich im Graubereich der momentan noch gültigen Gesetzgebung,
sagt Kuprecht. Die Geschäftsprüfungsdelegation verlangte nun auch Auskünfte zu dieser Frage und zu den von Deutschland behaupteten Aktivitäten in diesem Graubereich, kündigt Kuprecht an.
Wir werden dieses Thema mit dem Chef des Nachrichtendienstes anlässlich der nächsten Sitzung sehr eingehend besprechen.
Umso mehr, als der in Deutschland Beschuldigte die Geschäftsprüfungsdelegation schon früher beschäftigt hat. Sofern es sich tatsächlich um Daniel M. handle, erklärt der Delegationspräsident.
Dann kann ich nur so viel sagen, dass diese Person der Geschäftsprüfungsdelegation nicht unbekannt ist und dass wir schon mehrmals in Bezug auf diese Person Diskussion geführt haben.
Denn gegen Daniel M. läuft in der Schweiz bereits ein Verfahren der schweizerischen Bundesanwaltschaft. Bekannterweise wird ihm vorgeworfen, Bankdaten an Deutsche verkauft zu haben, die sich aber als Fälschung herausgestellt haben sollen. Sein Anwalt, Valentin Landmann, sagt dazu:
Daniel M. wurde damals in einer Agent-Provocateur-Aktion von Deutschen angesprochen und ist bis zu einem gewissen Grad auf diese Angebote eingegangen.
Sein Mandant habe aber keinerlei gültige Bankdaten aus der Schweiz geliefert, betont sein Anwalt, und geht in die Gegenoffensive. Offenbar stütze sich die deutsche Bundesanwaltschaft auf Äußerungen von Daniel M. im Verfahren vor der schweizerischen Bundesanwaltschaft, erklärt Landmann.
Wir prüfen eine Anzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung.
Mit diesem Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung zieht die Affäre also weitere Kreise.
Ist es vielleicht ein erstes Einlenken? Venezuelas Präsident Nicolas Maduro will den Mindestlohn anheben. In einer Fernsehansprache versuchte Maduro, die Gemüter zu beruhigen. Der Zeitpunkt ist wohl nicht zufällig. Auf den heutigen 1. Mai, den Tag der Arbeit, sind weitere große Demonstrationen angekündigt. Frage an unseren Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann: Kann dieses Zeichen die erhitzten Gemüter im Land etwas abkühlen?
Ich glaube nicht. Bei den Protesten geht es ja um die Forderung nach Neuwahlen. Und wenn man nun den reinen Mindestlohn anschaut, dann steigt der jetzt auf 15 Franken. Und damit kommt niemand weit, auch in Venezuela nicht.
Selbst nicht, wenn man da die Lebensmittelsubventionen dazu rechnet, so macht es ja Maduro.
Ja, die Lebensmittelsubventionen sind auch erhöht worden. Das heißt, ein Mindesteinkommen beträgt jetzt um die 50 Franken. Allerdings wird das nur ganz kurze Zeit so sein, denn die Inflation frisst eigentlich das, was jetzt da zusätzlich ausgeschüttet wird, sofort wieder weg. Und das Angebot an Waren bleibt gleich knapp. Also eine nachhaltige Besserung ist da überhaupt nicht in Sicht.
Gegenüber dem Oppositionsbündnis ist der Ton weiterhin scharf. Maduro wirft dem Bündnis vor, es stachele die Bevölkerung zur Gewalt auf. Ist da etwas Wahres dran?
Also soweit ich das beobachten kann, ist das frei erfunden. Die Demonstranten demonstrieren und fordern Neuwahlen auf den Straßen. Hin und wieder provozieren einige von ihnen. Aber die Gewalt, die geht von den regulären und den irregulären Sicherheitskräften aus. Also irregulär heißt, das sind bewaffnete Regierungsanhänger, Zivilisten, die dann auf Leute schießen. Und seit die Justiz das Parlament mehr oder weniger auflösen wollte, hat die Opposition jetzt wieder großen Zulauf. In der Forderung nach Neuwahlen ist sich die Opposition auch total einig, in anderen Fragen vielleicht nicht so sehr. Es gibt durchaus auch Oppositionelle, die sich erneut auf einen Dialog mit der Regierung von Nicolas Maduro einlassen würden.
Bei früheren Protesten gab es über 500 Verletzte und auch mehrere Tote. Was kann eine solche Entwicklung verhindern bei den für heute angesagten Demonstrationen?
Also allein im April hat es 34 Tote gegeben. Und die Protestierenden können für sich in Anspruch nehmen, dass ihr Tun im Einklang mit Recht und Gesetz steht. Für die Unterdrückung der Proteste ist der offizielle Sicherheitsapparat verantwortlich, der reguläre eben genauso wie der irreguläre. Und die wilde Repression in Venezuela zeigt einfach, dass sich die Regierung vom rechtsstaatlich-demokratischen Muster längst verabschiedet hat. Also wahrscheinlich wird auch heute wieder auf demonstrierende Menschen geschossen.
Der Papst reagiert und sonst niemand.
Es gibt durchaus eine Entwicklung in Lateinamerika von Regierungen, von mit der Rechtsregierungen, die jetzt überall wieder an die Macht gekommen sind, dass man Druck ausübt, Druck erhöht auf Venezuela. Und das hat letzte Woche dazu geführt, dass Präsident Maduro bekannt gegeben hat, sein Land verabschiede sich aus der Organisation der amerikanischen Staaten, OAS.
Danke, Ulrich Hammann. Wenn wir alt werden, möchten wir unsere Eigenständigkeit möglichst beibehalten. Die Stadt Luzern versucht nun, dem Rechnung zu tragen mit einem schweizweit einmaligen Projekt. Damit ältere Menschen möglichst lange zu Hause bleiben können, sollen sie mit Gutscheinen gezielt unterstützt werden, sei es beim Einkauf, im Haushalt oder in der Pflege. Die Stadtregierung hofft, damit Kosten für Alters- und Pflegeheime sparen zu können. Marlies Zehnder ließ sich genau erklären, wie das funktionieren soll.
Nennen wir sie Rosa Müller. Die 90-jährige Seniorin lebt in ihrer eigenen Wohnung. Wegen ihrer Arthrose wäre die Frau angewiesen auf Unterstützung im Haushalt oder beim Einkaufen. Das kann sie sich aber nicht leisten. Ihre Einkünfte sind knapp so groß, dass sie keine Ergänzungsleistungen zur AHV bekommt. In diesem fiktiven Fall käme das neue Gutscheinsystem zum Zug. Die Stadt Luzern wolle gezielt unterstützen, sagt Martin Merki, der städtische Sozialdirektor. Älteren Menschen da helfen, wo es eben fehle.
Wo die Hilfssysteme, die bestehenden, nicht greifen oder noch nicht greifen, beispielsweise mit der Spitex, beispielsweise mit allen Betreuungsangeboten. Und an diesem Ort kommen die Gutscheine zum Einsatz.
Gutscheine beantragen könnten jedoch auch Angehörige, die eine betagte Person pflegen und dringend eine Entlastung bräuchten. Details des Systems müssen noch geklärt werden, da es sich um ein Pilotprojekt handelt, das Luzern als erste Stadt einführen will. Sie rechnet damit, dass pro Fall höchstens 3'000 Franken im Jahr ausbezahlt werden. Für die dreijährige Pilotphase sind 450'000 Franken reserviert. Damit soll erreicht werden, dass Seniorinnen und Senioren möglichst lange zu Hause leben können.
Wir haben festgestellt, dass die sehr viele der Eintritte ins Pflegeheim die Stufen 0 bis 3 betreffen, also dass dort noch kein großer Pflegebedarf vorhanden ist. Und manchmal fehlt ja auch nur ganz wenig, damit die Menschen länger zu Hause bleiben können.
Und so könnte auch die Stadtkasse geschont werden. Denn Merki geht davon aus, dass ungefähr ein Drittel der Heimeintritte Menschen betrifft, die mit etwas Unterstützung noch länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen könnten. Würden diese Personen noch zu Hause leben, könnte die Stadt alleine bei den Ergänzungsleistungen jährlich fast 500'000 Franken sparen. Das Gutscheinsystem für alte Menschen ist auch im Sinn der Altersorganisation Pro Senectute. Rudi Farni, Geschäftsleiter der Stelle im Kanton Luzern, begrüßt den Pilotversuch, auch wenn der vorgesehene Betrag für den Einzelnen keine großen Sprünge erlauben werde.
Es geht eben um kleine Geschehnisse, die finanziell gelöst werden müssen. Es kann eine mögliche Überbrückung dazu sein, die Lebensqualität wieder zu steigern oder gar die Möglichkeit zu schaffen, in der eigenen Wohnung zu bleiben.
Vorausgesetzt, das Luzerner Stadtparlament stimmt zu, soll das neue Gutscheinsystem 2018 probeweise eingeführt werden.
Marlies Zehnder, Rendezvous, es ist 9:09. Der April 2017, ein wichtiger Monat für die Türkei, die über das umstrittene Verfassungsreferendum von Präsident Erdogan abstimmen durfte. Der April war aber auch ein denkwürdiger Monat für angeblich verweichlichte Männer und für kämpferische Frauen. Die Worte dieses Monats, ausgewählt von Daniel Hubacher.
Es gibt eben auch Männer, die immer gedacht haben, dass sie gescheiter sind als die Frau. Das ist nicht der Fall.
Sagte Mart Gosteli einst. In diesem April ist die Frauenrechtlerin, die sich jahrzehntelang für die politische Gleichberechtigung der Frauen einsetzte, in ihrem 100. Lebensjahr gestorben. Die vermeintlich gescheiten Männer hatten natürlich wenig Freude an der unermüdlichen Kämpferin. Genauso wenig Freude hat Armeechef Philipp Röbauch an verweichlichten Rekruten. Immer mehr junge Männer brechen heute die RS vorzeitig ab, weil der Drill zu groß ist. Deshalb will die Armee den Rekruten nun einen sanfteren Start in die Rekrutenschule gönnen. Allerdings betont der Armeechef:
Einfach vergessen, dass der Wehrpflicht einmal in der Schweiz geschafft worden ist, um Sicherheit zu produzieren. So, ich bin nicht beauftragt, um ein Ferienlager zu organisieren.
Klare Worte vom Schweizer Armeechef an die Adresse der Rekruten. Ebenso klare Worte gab es vom britischen Verteidigungsminister Michael Fallon an die Adresse der EU und Spanien. Gibraltar, der 6,5 Quadratkilometer winzige Zipfel ganz im Süden Spaniens, bleibe auch nach dem Brexit britisch.
We are very clear that there cannot be a change in the status and sovereignty of Gibraltar unless the people of Gibraltar agree to it, and they don't, and they clearly don't.
Wieder einmal Säbelrasseln also um den Affenfelsen. Die Spanier möchten ihn haben, die Briten ihn behalten und die Gibraltarer wollen Briten und EU-Bürger bleiben, Brexit hin oder her. Für viele Türkinnen und Türken ist das knappe Ja zu einem Präsidialsystem, das Präsident Erdogan viel Macht verleiht, eine Ohrfeige. Und viele fragen sich, was ist aus dem konservativen Demokraten Erdogan, dem Mann, der einst als Reformer antrat, nur geworden? Es gibt eine Erklärung, sagt Cidem Aykol, die Autorin einer Erdogan-Biografie. Der Mann wurde auf seinem Weg zur Macht ein paar Mal gedemütigt.
Erdogan lässt sich nicht demütigen, er lässt sich nicht aufhalten. Das heißt, er wurde von Sieg zu Sieg, wurde er immer verhärmter und hat auch immer mehr Angst bekommen. Denn nur wer sich fürchtet, baut solch ein autokratisches System auf.
Unterdessen freuen sich in Frankreich die Menschen darüber, dass die Anschnauzerei, sprich der Präsidentschaftswahlkampf, bald ein Ende hat, wie diese Wählerin sagt.
Les gens s'engueulent entre eux parce qu'on n'est pas d'accord. Enfin bon. Non, non, il est temps que ça se calme.
Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen heißt es in ein paar Tagen. Die Umfragen deuten auf Vorteil Macron. In Zeiten von Brexit und Trump tue man allerdings gut daran, Prognosen nicht allzu laut zu verkünden, sagt dazu der Schweizer Historiker Thomas Meissen in Paris.
Inzwischen sind wir ja vorsichtig geworden. Es reicht in diesen 2 Wochen wenig, damit das sich auch schnell verändern kann. Die Überraschungen in diesem Wahlkampf waren so zahlreich, dass man das auch hier nicht ausschließen kann.
Und zum Schluss lassen wir noch einmal die unbekümmerten Ostertage Revue passieren. Viele stauten wieder am Gotthard, viele vergnügten sich mit Ostereiersuchen und andere grübeln Jahr für Jahr über die gleiche Frage. Was feiern wir denn an Ostern eigentlich?
Oh mein Gott.
ja, ich glaube, es mit Gott ist das gewesen.
ja, das im August.
Ja.
Dass auch das Leiden irgendwo seinen Sinn hat. Ja.
Das offizielle Motto des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes am heutigen 1. Mai: Zukunft für alle, sozialer, gerechter. Bevor wir gleich im Tagesgespräch in die Zukunft schauen, blicken wir zurück. In die Vergangenheit, wo man jeweils auch in die Zukunft geschaut hat. Zum Beispiel vor 50 Jahren, am 1. Mai 1967. Inlandredaktor Peter Maurer mit Tönen von damals zum Tag der Arbeit von heute.
In der Schweiz liegt die Arbeitslosenquote bei 0,0%. In Vietnam tobt der Krieg. In der Schweiz haben sich die Reallöhne der Arbeiter in den letzten 20 Jahren verdoppelt. In Griechenland putscht das Militär. In der Schweiz wächst der Wohlstand. Das ist die Welt, die Schweiz damals im Frühling vor 50 Jahren. Im Schwarz-Weiß-Fernsehen spricht an diesem Montag einer in der Sonntagskluft.
Auf der ganzen Welt haben heute die Organisation der Arbeitnehmer den 1. Mai gefeiert. Seit 1890 werden die Feiern durchgeführt.
Umzug am 1. Mai. Ein festlicher Anlass. Eine stolze Feier im Bewusstsein gewerkschaftlicher Erfolge. Zur politischen Demonstration geworden, weil die sozialen Probleme mehr oder weniger gelöst sind.
Es gibt Leute, die den Tag der Arbeit in unserer Zeit als überholt, vielleicht sogar als überflüssig anschauen.
Richard spricht. Richard, der gelernte Heizungsmonteur, der mit dem mächtigen Schädel und den breiten Schultern. Er ist Solothurner SP-Regierungsrat. Und ein paar Jahre später wird er der erste Arbeiter in der Landesregierung sein. Der Fernsehsprecher fragt:
Welche Bedeutung kann der Demonstrationszug heute noch haben?
Bilder von Metallarbeitern am 1. Mai. Weniger Steuern fordern sie draußen auf den Transparenten. Drinnen sagt Richard, der Politiker:
Ich will hier nicht etwa Forderungen propagieren. Der Fernsehdirektor kommt schon böse Briefe über und manche von ihnen steht auf und tut sie Apparat zum Schweigen bringen.
Aber dann?
An der Geburtsstunde der Mai-Feier sind auch Forderungen gestanden. Der 8-Stunden-Tag war die wichtigste. Der tiefere Sinn dieser Feier hat aber immer darin bestanden, dass man der menschlichen Arbeit, der arbeitende Mensch, ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken.
Diese Zeiten seien vorbei, wird berichtet. Diese Zeiten, sagt Richard,
wo der Arbeiter ein armer Teufel, ein Lohnknecht und ein Prolet war. Es sind aber andere, viel weitergehende Probleme an uns hergekommen.
Durch Automation kann die Produktionsleistung pro menschliche Arbeitskraft gewaltig gesteigert werden. Arbeitskräfte werden eingespart, also überflüssig. Die zeittypische Klasse ist nicht mehr der Proletarier, sondern der Mann aus dem Mittelstand. Die Überkleider sind aus den Straßen verschwunden.
Keine dreckigen Hände mehr, weg mit der Muskelkraft. Bilder von riesigen Maschinenhallen werden gezeigt.
Pessimisten befürchten, dass der Arbeiter durch die Automation vereinsamt. Er verliere die Beziehung zum Werkstück. Er werde zum stumpfsinnigen Knopfdrücker degradiert. Nehmen Automaten den Arbeitern noch mehr Verantwortung ab?
Es ist natürlich viel geringer als früher, wo wir mit mehr vorhanden müssen arbeiten. Heute kann man nur Knöpfe drücken und die richtigen wählen und dann geht's.
Derweil schaut Richard auf sein Blatt und dann wieder in die Kamera.
Wir haben vorher in diesen Filmen ein paar moderne Fabriken gesehen. Immer kompliziertere Maschinen müssen schneller, mehr und auch billiger produzieren. Grosse Firmen schließen sich zu Konzernen zusammen, damit sich die Anschaffung von noch komplizierteren Maschinen und Automaten lohnt.
Die Automation sei wirtschaftlich notwendig, sagt Richard. Niemand wehre sich dagegen, auch die Arbeitnehmer nicht.
Aber die Gefahr besteht auch heute, dass der Arbeitnehmer im Zug von dieser raschen Entwicklung zwar nicht vergessen, aber dass er doch ein bisschen an den Rand gedrängt wird. Er wird abgewertet und er muss es gelegentlich empfinden, dass er vom Subjekt zum Objekt wird. Wirtschaften, produzieren und automatisieren, das darf nicht um seinen Selbstwillen geschehen. Die Wirtschaft, die muss sich um einen Menschen drehen. Er muss im Mittelpunkt bleiben, auch wenn er vielleicht bald einmal viel leichter ersetzt werden kann, wie ein teurer Automat. Und das zu sagen und dafür zu demonstrieren, das ist heute der tiefere Sinn von den Mayfieren. Und niemand kann behaupten, dass diese ideelle und humanitäre Forderung gerade in unserer Zeit nicht besonders aktuell wäre.
Das war genau vor 50 Jahren, an einem regnerischen Montag, am 1. Mai 1967.
Peter Maurer. Und wie damals, am 1. Mai 1967, regnet es auch heute, am 1. Mai 2017. Und die weiteren Parallelen? Um die heutige Arbeitswelt geht es jetzt im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News mit einer spannenden Persönlichkeit. Zwar Nationalrätin der SP, ist Jacqueline Badran selbst Unternehmerin und Arbeitgeberin. Vor dem 1. Mai-Gespräch die Schlagzeilen mit Kevin Kahannes.
Eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung kann wohl abgewendet werden. Republikaner und Demokraten haben sich auf ein Ausgabenpaket von fast $1 Billion geeinigt. Das Parlament muss dem Gesetz noch zustimmen. Weitere Tausende entlassene Staatsangestellte in der Türkei, das alarmiert den UNO-Hochkommissar für Menschenrechte. Er sei sehr besorgt über den anhaltenden Ausnahmezustand, sagte Said al-Hussein in Genf. Der Schweizer Detailhandel konnte im März zulegen. Die Umsätze sind um 1,8% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ohne Lebensmittel liegt das Plus sogar bei 2,3%.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.